Feindes ist es, die Stimme des warnenden Wächters zum Schweigen zu bringen. Und deshalb, das weiß der Apostel Petrus, und deshalb erhebt er umso klarer seine Stimme. Und im 2. Petrus Kapitel 2 haben wir eine sehr deutliche Sprache über die falschen Lehrer. Es ist eine Warnung. Es geht darum, dass die kostbare Glaubensgrundlage, die wir haben, dass die angefochten wird durch falsche Boten, falsche Lehrer, die Verderben bringen. Und diese falschen Lehrer und falschen Boten sind eine wirkliche Gefahr für die Gemeinde Jesu. Das ist nicht so, als seien die einfach eine theoretische Gefahr, aber nicht für uns. Oh nein, Petrus spricht mit großem Ernst und er weiß, es geht um alles und deshalb auch dieser Brief. Aber Gott wird eines Tages eingreifen, das ist die Botschaft hier. Es ist eine sehr ernste Botschaft in Kapitel 2. Wir hatten gestern Abend, Kapitel 2, die ersten drei Verse zuerst betrachtet, wo die erste Beschreibung dieser falschen Lehrer ist. Sie werden auftreten, sie stehen auf der Stufe der alttestamentlichen falschen Propheten, sie führen Sonderrichtungen nebenein, sie wenden sich von der höchsten Autorität ab, von Jesus Christus als Gebieter und Herrn. Sie werden nicht bleiben. Also hier wird ein Hinweis gegeben auf ihr Ende. Sie werden nicht bleiben. Gott wird eingreifen und ihr Verderben schlummert nicht. Und dann, vorher aber werden sie noch schädlichen, großen Einfluss ausüben. Wo? Natürlich in der Gemeinde Jesu. Sie bereichern sich an den Gläubigen. Und ja, das war diese Beschreibung, diese erste Beschreibung. Und dann spricht er über ihr Gericht und er gibt dann Belege für das Eingreifen Gottes, Belege, dass Gott wirklich richten wird. Und zwar möchte er zeigen, in Vers 3 bis 9, möchte er zeigen, dass dann, eines Tages, wenn der Herr eingreifen wird mit Gericht, dann wird er einerseits das Böse bestrafen und hier die falschen Lehrer bestrafen, auf der anderen Seite wird er aber die Gläubigen aus der Prüfung befreien. Denn die Zeit des Christenlebens ist auch eine Zeit der Prüfung und Versuchung. Und auch die falsche Lehre ist eine Versuchung für den Christen. Wir sollen nicht meinen, die falsche Lehre, das gilt irgendwelchen anderen, aber nicht mir, ich bin ja gläubig. Ja, oh nein, die falschen Lehre sind eine wahre Gefahr für die Gläubigen. Und das stellt der Apostel Petrus hier in seinem Brief deutlich dar. Und in den Versen 10 bis 22 haben wir jetzt also eine weitere eingehende Beschreibung dieser falschen Boten, dieser falschen Lehrer. Während wir das lesen, sollen wir auch denken, dass wir heute, genauso wie damals, es mit diesen falschen Lehren zu tun haben. Zum Beispiel haben wir heute diese sogenannte neue Toleranz, den Pluralismus, das heißt, man muss alles stehen lassen. Pluralismus, alles ist irgendwie wahr. Und auch das ist eine Gefahr für die Gemeinde Jesu. Die Ökumene und so weiter. Wir werden morgen Abend noch einen zusätzlichen Vortrag haben über den Neomarxismus. Da werde ich auch einiges darüber dann sprechen. Über diese falschen und gefährlichen Dinge. Also es ist wichtig für heute, dass die Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit klar gezogen wird, die Grenze zwischen Gemeinde Jesu und der Welt. Die Linien müssen deutlich und klar sein. Jede falsche Lehre wird früher oder später einmal das wahre Gesicht zeigen. Ja? Und am Anfang vielleicht merkt man es noch nicht so, aber mehr und mehr kommt es dann zum Ausdruck. Ja? Wir haben heute auch moderne Irrlehren über Musik, über Liberalismus, über die Weltlichkeit, über Menschenzentriertheit, dass Menschen im Zentrum stehen und so weiter. Psychologie, Selbstwertgefühl und alles Mögliche. Also wir haben viele, viele Lehren heute und wir tun gut, wenn wir umso mehr auf das Wort Gottes achten in unserer Zeit. Also wir wollen jetzt diese Verse betrachten, Vers 10. Zuerst die Fleischlichkeit und Respektlosigkeit der falschen Lehrer, Vers 10, der Satz ist eigentlich ein beginnt so mitten im Satz. Ich müsste eigentlich noch vorher den Vers 9 auch noch mitlesen, damit wir einen Zusammenhang haben. Also in Vers 9 hatten wir, dass Gott, der Herr weiß, Ehrfürchtige aus der Prüfung zu retten, zu befreien, Ungerechte aber auf den Tag des Gerichtes aufzubewahren, um bestraft zu werden. Im Besonderen aber die, die in befleckender Lust hinter dem Fleisch hergehen. Also hier die Fleischlichkeit. Also er sagt, besonders bekommen diese ihre Strafe. Sie laufen dem Fleisch nach. Was heißt das? Dem Diesseitigen, dem Sinnlichen. Das ist ihnen wichtig. Ja? Die falsche Lehre tendiert dahin, das Sinnliche, das Diesseitige wichtiger zu nehmen als das Jenseitige. Und aus der falschen Lehre fließt oft ein falsches Leben, oder ist eigentlich immer so, aus der falschen Lehre fließt falsches Leben. Falsche Auffassungen über Gott und über Jesus Christus führen unwillkürlich zu einem falschen Handeln. Ja. Und er spricht hier weiter, also solche, die in befleckender Lust hinter dem Fleisch hergehen und Herrschaft verachten. Respektlos heißt das, sie sind respektlos. Wenn wir vor Gott Achtung haben, dann haben wir auch Achtung vor den Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Alle Respektlosigkeit und Ehrfurchtslosigkeit rührt daher, dass man vor Gott nicht mehr den Respekt hat. Also wer Gott ignoriert, der hört mit der Zeit auch auf vor anderen Dingen Achtung zu haben, von der man Achtung haben sollte. Ja, man kann tun, wie man will. Ja. Die Sitten, das ist nicht so wichtig. Ja. Man kann sich kleiden, wie man will. Jedem das Seine. Man kann reden, wie man will. Jeder Ton ist angebracht. Ja. Jeder soll so tun, wie ihm vorkommt. Und da verliert man den Respekt vor Autorität. Hier, aber man verliert auch den Respekt vor dem Leben. Das haben wir heute in unserer Gesellschaft übrigens. Ja. Abtreibung. Euthanasie, also wo wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Und da werden auch die alten Leute weggeworfen, die man nicht mehr braucht, und die kleinen Kinder, die noch im Mutterleib sind, die man nicht haben will. Wegwerfgesellschaft. Es heißt, ihr Verwegene sind sie, Eigenwillige. Sie zittern nicht, wenn sie Herrlichkeiten lästern, also wenn sie Wesen in hoher Autorität lästern, schlecht über sie reden, während doch Engel, die an Stärke und Kraft größer sind, vor dem Herrn nicht ein lästerndes Urteil gegen sie vorbringen. Die Engel wagten es nicht, schlecht zu reden über irgendwelche Herrlichkeiten. Nicht einmal über die bösen Dämonen und über den Fürsten, den Feind, wagen die Engel schlecht zu reden. Ja? Auch der Feind Gottes ist nicht irgendjemand. Das sind Mächte, die Respekt verdienen. Wir sollen nicht lachen über den Feind, über den Teufel. Ja? Wir sollen Respekt haben und uns nicht verführen lassen. Wir sollen nicht schimpfen über die Dämonen und so weiter. Es sind hier böse Mächte und wir wissen, nur in Jesus Christus sind wir sicher. Und wenn Engel es nicht wagen, wie viel weniger soll der Mensch es wagen, negativ zu reden über andere Menschen oder über Autoritäten. Und dann spricht er in Vers 12 bis 14 die Unvernunft an. Sie sind ohne, also ihre Unvernunft, ohne Verstand wie Tiere, Vers 12, diese wie vernunftlose Tiere, Naturwesen zum Eingefangen werden und zum Umkommen geboren, lästern in Dingen, in denen sie unverständig sind. Tiere sind ja unvernünftig. Tiere sind stumm, weil sie nichts zu sagen haben, hat jemand gesagt. Tiere können nicht sprechen, weil sie nichts zu sagen haben, weil sie nicht denken können in dem Sinne. Sie haben zwar einen Instinkt, einige mehr und einige weniger. Wir haben gerade über die Bienen geredet, gestern oder vorgestern war das. Und ja, natürlich haben einen Instinkt, aber sie können nicht reden. Man spricht von Bienensprache, es ist aber keine Sprache. Es ist eigentlich eine Sprache, wir wissen, was eine Sprache ist, ja. Wir diskutieren, wir sprechen, aber die Tiere sprechen nicht. Ja? Und viele Tiere sind dazu geschaffen, dass sie geschlachtet werden oder dass sie arbeiten. Und diese Menschen hier sind wie Tiere geworden. Das heißt, sie haben den wirklichen Adel des Menschen verloren. Sie sind auf eine tiefere Stufe gesunken, sozusagen, sittlich. Ja. Sie lästern in Dingen, in denen sie unverständig sind. Würden sie verstehen, würden sie nicht lästern. Woher kommt das? Von falscher Lehre, von Irrlehre. Zum Beispiel, es gibt eine Irrlehre, eine falsche Lehre, die Evolutionslehre, dass alles sich aus der Tierwelt entwickelt hat und der Mensch hat sich auch aus der Tierwelt entwickelt. Das heißt, wenn man das glaubt, dann meint man ja, die Menschen sind wie Tiere. Und dann benimmt man sich auch wie Tiere. Oder dann denkt man sich, ja, wir sind ja nur höher entwickelte Tiere. Und das Ergebnis ist, dass der Mensch keine Skrupel mehr hat. Der Mensch verliert die Realität hervor, er ist sich dessen nicht bewusst, dass er von Gott herkommt, dass er das eben in dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Wenn ein Mensch die Realität der Geisterwelt und des geistlichen Bereiches verwirft, dann steht er selbst in Gefahr, zur Ebene eines tierischen Wesens herunterzusteigen. Ich meine, bei Nebukadnezar war das so, der hat Gott ihn bestraft damit, ja, weil er Gott nicht die Ehre gegeben hat, hat Gott ihn bestraft mit einer Krankheit, dass er sich benommen hat wie ein Tier. Da ist er herumgekrochen und hat Gras gegessen. Ja, hat geglaubt, er sei ein Tier. Das ist eine Wahnvorstellung eigentlich. Ja. Das ging über mehrere Jahre hinweg. Und das hat er so lange, bis er seine Augen emporgehoben hat zu Gott und anerkannt hat, dass Gott es ist, von dem alles kommt, und nicht der Mensch. Nebukadnezar hat gesagt, ich bin der dieses herrliche Babylon erbaut hat, zu Ehren meiner, zu Ehren meiner Herrlichkeit, ja, durch meine Kraft und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Da waren gleich zwei Irrlehren in einem Satz. Er ist nicht die Quelle. Er meinte, er sei die Quelle seiner Kraft, oder? Von ihm her kommt alles und er dachte, für ihn ist alles. Zwei Fehler. Von Gott kommt alles und nicht von den Menschen. Und für Gott ist alles da und nicht für den Menschen. Zu Ehren Gottes. Und das musste er erkennen, als er sich gedemütigt hat und dann die Augen zum Himmel emporgehoben hat. Dann wurde er wieder wie ein Mensch. Dann wurde er wieder gesund. Nebukadnezar ist uns schon ein Vorbild für die letzte Zeit. Die letzte Zeit wird regiert werden von einem Wesen, das wie ein Tier ist. Dass sich so skrupellos benimmt wie ein Tier. Und die Bibel nennt es das Tier. Ja, das Tier aus dem Meer. Und sein Reich ist ein tierisches Reich. Ja, das antichristliche Reich. Also, was den Menschen unterscheidet vom Tier, das sind besonders diese zwei Dinge. Die Sprache und der aufrechte Gang, sodass er zum Himmel emporblickt. Oder? Dass die Tiere blicken nicht zum Himmel empor. Die Tiere blicken nach unten, auf den Boden. Aber die Menschen blicken nach oben, zum Schöpfer. Und das ist das Entscheidende. Dave Hunt, ein bekannter Evangelist in Amerika, hat sehr viel geschrieben und sehr gute Bücher geschrieben. Und er schreibt, die Grundlage vieler Irrlehren ist die Evolutionslehre. Ich habe das Buch gelesen, Okkulte Invasion, ein dicker, ganz dickes Buch, über die Irrlehren in der Gemeinde, die eingedrungen sind in unserer Zeit und auch die Gemeinde Jesu gefährden. Und da schreibt er, eine Grundlage ist die Evolutionslehre, dass der Mensch sich also von selbst entwickelt hätte. Das heißt ja, und sie werden in ihrem Umkommen gänzlich umkommen oder sie werden in ihrem Verderben gänzlich verderben. Ja, sie werden für Gott und für sein Reich werden sie verderben. Sie gehen verloren in Bezug auf das, was Gott eigentlich vorhätte mit dem Menschen. Das heißt nicht, dass sie ausgelöscht werden, sondern sie werden in Ewigkeit leiden. Sie werden in Ewigkeit verloren sein, aber sie werden existieren. Vers 13, sie sind betrogen. Sie sind betrogen, lesen wir in Vers 13 und weiter. Sie bringen sich den Lohn der Ungerechtigkeit ein. Also auf diese Weise tragen sie den Lohn ihrer Ungerechtigkeit davon. Sie sind Betrogene und sie meinten einen Lohn zu bekommen, etwas zu tun, was sich lohnt. Ja? Und, aber sie werden belohnt, für ihre Ungerechtigkeit werden sie letztlich belohnt mit einem göttlichen Gericht. Ja? Die Sünde betrügt, die Sünde verspricht was Gutes und zuletzt aber stellt sich heraus, dass es leerer Betrug ist. Fleischlich sind sie. Am Tag in Üppigkeit und Luxus zu leben, halten sie für ein Vergnügen. Sie haben sich den zeitlichen Vergnügungen hingegeben. Letztlich, sie werden das nicht zugeben, aber letztlich leben sie doch für das Vergnügen. Sie sind Flecken und Makel, leben üppig in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch an festlichem Essen teilnehmen. Sie sind also bei den Christen, hier dieser Irrlehrer, diese, konkret, sie sind also drinnen, bei den Christen, sie sind nicht irgendwo weit draußen. Und bei ihnen spielen die Gaumenfreuden eine wichtige Rolle offensichtlich. Er sagt hier, sie leben üppig in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch an dem festlichen Essen teilnehmen. Und sie sind ehebrecherisch, haben Augen, die voll sind von Begier nach einer Ehebrecherin. Also geschlechtliche Lust spielt bei ihnen eine große Rolle. Das ist ja interessant. Viele falsche Lehren bringen auch Entgleisungen auf geschlechtlichem Gebiet mit sich. Da, wo man Gott verlässt und wo man seine Sitten verlässt, kommt es so weit, dass man da den Versuchungen auf diesem Gebiet dann verfällt. Auf der anderen Seite ist Mäßigkeit. Ja. Mäßigkeit. Es geht nicht darum, dass wir auf dieser Welt alles genießen können. Ein Bruder hat mal gesagt, das hat mir wirklich geholfen, er hat gesagt, die letzten Freuden sind nicht die leiblichen. Die höchsten Freuden, die wir zu genießen haben, sind nicht die leiblichen. Die höchsten Freuden, die sind im geistlichen Bereich. Es gibt höhere Freuden als im leiblichen Bereich. Wenn wir das jetzt bis ins Letzte genießen wollen, dann stehen wir als Betrogene da. Dann wird man enttäuscht vom Leben, denn letzte Befriedigung gibt es hier nicht. Sie sind pausenlos bei der Sünde, heißt es weiter. Das ist das eigentliche Trügerische. Der Appetit wird nicht gesättigt und sie müssen pausenlos, sagt er, immer weiter und erst hinterher merken sie, dass man betrogen worden ist. Verführerisch, sie locken ungefestigte Seelen an, also sie hören nicht auf zu sündigen und sind daran interessiert, dass andere auch noch sündigen. Ja. Sie machen sich an, das ist das Schlimme und das Tragische, sie machen sich an ungefestigte Gläubige heran. Ja. Habsüchtig steht noch hier, sie haben ein in Habsucht geübtes Herz. Neige mein Herz zu deinen Geboten, nicht zum Gewinn, sagt der Psalmist. Neige mein Herz zum Wort Gottes, nicht zum Gewinn. Psalm 119, Vers 36. Und dann, danke. Und dann im Psalm 119, Vers 10, mit meinem ganzen Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Hier also zwei Verse, die jetzt auf das Gegenteil hinkommen. Und weiter, sie sind Kinder des Fluches. Kinder des Fluches, was heißt das? Der Fluch ist der Weg zum Tode und der Segen ist der Weg zum Leben. Fluch ist Weg zum Tode, Segen ist Weg zum Leben. Und wenn sie hier Kinder des Fluches sind, dann heißt es, sie sind auf dem Weg zum Tode, natürlich zum ewigen Tode gemeint. Sie sind Menschen, die das Todesurteil, das ewige Todesurteil schwebt über ihnen. Ja. Kinder des Fluches, also das ist ein Hebraismus. Söhne des Lichts auf der einen Seite, oder? Söhne der Dunkelheit, Kinder der Dunkelheit, hier Kinder des Fluches. Also sie gehen in diese Richtung. Auf diese Frage, eine Frage wurde gestellt, komme ich sowieso noch drauf. Das geht automatisch, weil wir den Text entlang kommen. Ihr Irrweg, der Weg in die Irre, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Ihr Irrweg, zuerst der Weg und dann das Vorbild für diesen Weg, Bileam. Also der Weg, es heißt hier, nachdem sie den geraden Weg verlassen haben, wurden sie irregeführt. Oder man kann auch so übersetzen, sie verließen den geraden Weg und wurden irregeführt. Zuerst verlässt man den geraden Weg. Und dann wird man irre geführt. Das ist hier im Griechischen so. Nachdem sie den geraden Weg verlassen haben, wurden sie irre geführt. Ja, also man verlässt den geraden Weg, man liest nicht mehr in der Bibel, man lässt sich von Lüsten leiten, intellektuellen Lüsten oder fleischlichen Lüsten, und dann wird man in die Irre geführt. Man begibt sich auf einen gefährlichen Weg, oder? Wenn man die Sünde nicht mehr bekennt, habe ich gestern gesagt, wenn man die Sünde nicht mehr bekennt, dann begibt man sich auf einen gefährlichen Weg und schlussendlich ändert man seine Theologie. Und dann duldet man das irrige Denken in seinem eigenen Denken. Dann duldet man das Falsche im eigenen Denken. Unser Denken ist in Gefahr. Und das Christentum ist so, wir sehen, das ist ein Tor, da geht man durch und dann ist ein Weg, oder? Geh ein durch die enge Pforte und ich bin der Weg, sagt der Herr Jesus. Man geht durch ein Tor und dann befindet man sich auf einem Weg. Aber auch der falsche Glaube, der Irrglaube, ist so, ja. Es geht hier um einen Irrweg, einen Weg in die Irre. Das Vorbild auf diesem Weg hier, Bileam, sie folgen zur Gänze, folgen ganz nach dem Weg Bileams. Im Griechischen steht hier zur Gänze nachfolgen. Ein Wort, nicht nur nachfolgen, sondern sie gehen ganz genau den Weg von Bileam gehen sie nach. So, das will er hier sagen. Sie folgen zur Gänze dem Weg Bileams, des Sohnes Bosas, der einen Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Was hat der Bileam getan? Der Lohn hat ihn gelockt, oder? Das Geld hat ihn gelockt. Wie war das, die Geschichte mit Bileam? Ich denke, die brauche ich jetzt nicht in Einzelheit erzählen, aber es war so, der König von Moab wollte die Israeliten verfluchen und er holt sich einen Propheten der damaligen Zeit, und dieser Prophet sollte jetzt also Israel verfluchen und Bileam sagt, fragt den Herrn und der Herr sagt, nein, geh nicht, oder? Und dann schickt er, da kommen die Boten wieder zurück zu dem König von Moab und dann schickt der König von Moab noch einmal Boten und mit viel mehr Geld. Ja? Und als der Bileam das viele Geld sieht, dann sagt er, da frage ich den Herrn doch noch einmal, oder? Ja. Aber er hat schon gewusst, was der Herr gesagt hat. Und dann fragt er noch einmal, also er setzt seinen Kopf durch. Ja? Der Herr sagt, gut, dann geh. Aber dann, als er dann auf dem Weg ist, dann stellt sich der Herr ihm in den Weg. Ja? Dort an dem Felsen. Und der Esel will nicht weiter gehen. Aber der Bileam geht hier einen Weg, einen eigenwilligen Weg. Ja? Geht also einen ganz bewussten Weg, ja, der sagt, ja, aber der Herr hat ihm doch gesagt, er soll gehen, ja, er soll gehen. Aber eigentlich hat Gott gesagt, er soll nicht gehen. Ja. Gott hat ihm jetzt gesagt, gut, wenn du nicht willst, dann werde ich dich jetzt gebrauchen, auf andere Weise. Ja. Und das wusste Bileam noch nicht. Er sollte nämlich dann das Volk nämlich segnen, statt zu fluchen. Ja. Er wollte fluchen, aber er konnte nicht fluchen. So weit war es dann. Aber darum geht es jetzt dem Petrus gar nicht. Er möchte nur auf den einen Punkt hinaus, nämlich, dass dieser Weg Bileams war ein Weg, den er gegangen ist wegen dem Geld. Es war ein ungerechter Lohn, das heißt ein Lohn für ein ungerechtes Handeln, ja? Ein Lohn für etwas Böses. Und das hat ihn gelockt. Aber er wurde zurechtgewiesen und von seiner Gesetzwidrigkeit überführt, ein stummes Lasttier, das mit Menschenstimme sprach, wehrte dem widersinnigen Vorhaben des Propheten. Also Petrus sagt, es war ein törichtes Vorhaben des Propheten, Bileam, und er hätte das nicht tun sollen, aber Gott hat ihn jetzt zurechtgewiesen durch einen Esel, oder eine Eselin in dem Fall. Ja? Ein stummes Lasttier hat geredet. Ja, das ist schon ein schlimmer Zustand, wenn ein Tier mehr Verständnis hat als der Mensch, oder? Der törichte Prophet muss sich von einem dummen Tier unterweisen lassen. Mit der Menschenstimme redet dann dieses stumme, das Tier, das ja sonst stumm war, oder? Aber jetzt hat Gott dieses Tier reden lassen. Und hat diese Torheit, diesen Unverstand des Propheten hat den Propheten zurechtgewiesen. und gewährt der Torheit des Propheten. Ja, das hat also nicht funktioniert mit dem Weg. Und schlussendlich hat dann Bileam das Volk gesegnet, statt zu verfluchen. Übrigens in der Offenbarung kommt noch einmal der Bileam, kommt noch einmal das Beispiel von Bileam vor, und dort ist es der Rat Bileams. Bileam hatte nicht nur einen falschen Weg, er hatte später dann auch einen falschen Rat. Das war nämlich so, als er merkte, dass das nicht funktionierte, dass dass man das Volk Israel verfluchen kann, weil er kann nicht was verfluchen, was Gott gesegnet hat. Da hat er dann eine andere Taktik angewandt und hat dem König von Moab einen Rat gegeben, hat gesagt, du König von Moab, das mit dem Segnen, das mit dem Fluchen, das funktioniert nicht, aber ich weiß, was etwas funktionieren wird. Was denn? Hol deine schönsten Mädchen, die du hast. Hol sie raus und lass sie ein bisschen vor den jungen Leuten, vor den jungen Israeliten herumtanzen und verführe sie auf diese Weise. Und so haben dann diese, und das hat funktioniert, ja, das hat funktioniert, die Verführung, der Rat Bileams, dass man Israel verführen kann. Das hat gelungen, und die Israeliten sind gefallen, und ich glaube 24.000 Menschen sind getötet worden. 24.000 Menschen hat Bileam auf dem Gewissen. Ja. Bileam konnte den Gewinn nicht aus den Augen lassen, deshalb legt er dem König Moab diesen Plan vor mit der Verführung. Geschlechtliche Lust mit Religion vermischen, das war der Rat Bileams. Geschlechtliche Lust und Religion vermischen, Götzendienst und Hurerei, die zwei Dinge. Das steht in 4. Mose 31, Vers 16 und Offenbarung 2, Vers 14. Und dann die Gefährlichkeit dieser Irrlehrer. Sie sind Quellen ohne Wasser, heißt es hier. Also leer, inhaltslose Quellen. Die Quellen versprechen Wasser, oder? Man denkt, oh, da ist ein Brunnen. Wunderbar, jetzt holen wir Wasser. Und dann schaut man hinein, alles leer. Versprechen was Schönes, geben den Anschein, sie hätten Lebenswasser und ist nichts da. Sie sprudeln mit wohlgeformten Worten etwas, aber ihre Rede ist leer, kein Inhalt. Löchrige Brunnen, sagt Jeremia 2, Vers 13. Lebenswasser kommt nur vom Herrn Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus verkündigt wird, wenn sein Name verkündigt wird, wenn seine Person verkündigt wird, dann haben wir Nahrung und dann haben wir zu trinken. Sie sind sturmgetriebene Wolken. Also einerseits, sie sind gefährlich, diese Irrlehrer, und die ganzen Verse 17 bis 22 zeigen die Gefährlichkeit jetzt auf. Also einerseits, sie sind Brunnen ohne Wasser, geben den Anschein, als hätten sie Lebenswasser, aber es ist keines da. Sie sind sturmgetriebene Wolken, das heißt, sie sind von irgendeinem Wind hin und her getrieben, oder? Paulus sagt mal, hin und her getrieben von allerlei Wind der Lehre. Sind selber ungefestigte Leute, gar nicht standhaft im Wort Gottes. Machen den Anschein, aber sind nicht wirklich im Wort Gottes zu Hause. Gar nicht. Und das Dunkel der Finsternis ist aufbewahrt auf ewig. Denen das Dunkel der Finsternis auf ewig aufbewahrt ist. Ewige Strafe wartet auf sie. Sie verführen ungefestigte Seelen. Das ist das Traurige, das Tragische. Dass die falschen Lehrer es abgesehen haben auf die Jungen. Die Wölfe, die suchen sich die Lämmer. Nicht die Mutterschafe. Die starken Witter, nein, die Lämmlein, die suchen sie sich. Und hier auch, die ungefestigten Seelen sind gefährdet. Wenn junge Menschen, wenn überhaupt Menschen zum Glauben kommen und sie sind noch jung im Glauben, dann sind sie auch gefährdet gleichzeitig von falscher Lehre. Wenn Kinder zum Glauben kommen, brauchen sie ganz enge Begleitung. Kinder sind sehr gefährdet, Jugendliche sind sehr gefährdet, brauchen Begleitung, weil sie einfach noch nicht fest sind. Ja. Falsche Lehre hat es also auf diese abgesehen. Und deshalb müssen die Gläubigen gefestigt werden. Sie locken ungefestigte Seelen. Ja. Sie wissen, da haben sie Chance. Sie tun es mit Worten und mit Lüsten, Vers 18. mit Worten, mit hochtrabenden, geschwollenen, nichtigen Tönen. Also klingen gut, klingt gut. So eine wunderbare Predigt. Hast du das schon gehört? Oh, wie der predigt. Das ist einfach gewaltig. Ja. Acht geben auf den Inhalt. Was wird gepredigt? Nicht nur wie wird gepredigt. Was wird gepredigt? Mit Fleisch ist übrigens in unserer modernen Kultur, haben wir das gemerkt, in unserer modernen Kultur ist es viel wichtiger, wie was präsentiert wird, als was präsentiert wird. Deshalb lernen die Manager in den Firmen, wie sie was darstellen. Präsentation, das ist alles. Der Inhalt, och, du kannst den Leuten alles predigen. Die Frage ist nur, wie du es ihnen predigst. Ja? Die Leute fallen drauf rein. Und leider ist es auch in den Gemeinden Jesu so. Man fällt drauf rein, weil der so charismatisch, sage ich jetzt, so begeisternd und so gewaltig predigt. Aber passen wir auf, was predigt er? Mit hochtrabenden, geschwollen, nichtigen Tönen. Mit Fleischeslüsten, mit Lüsten des Fleisches. Also nicht nur mit Worten, auch mit Lüsten ziehen sie und locken sie. Das Sinnliche ist wichtig, oder? Musik, die in die Beine geht, oder? Musik, wo du dich zum Bewegen anfängst. Oh, ja, das gibt mir den Kick. Das haben wir heute auch. Man fragt sich, wieso haben ganze gewisse Gruppen so einen großen Zulauf? Ganz einfach, weil das Sinnliche im Vordergrund steht. Ja. Ich möchte, dass dieses Lied gesungen wird. Warum? Ja, das ist einfach so ein schönes Gefühl, das man dabei hat, wenn man dieses Lied singt. Man singt dann ein Lied deshalb wegen dem Gefühl, das man hat. Verstehen wir das? Durch Zügellosigkeiten, also mit Lüsten des Fleisches, durch Zügellosigkeiten. Was ist zügellos? Was ist eigentlich zügellos? Keine Zügel mehr. Was ist zügellos? Welches Verhalten ist nicht zügellos und welches Verhalten ist zügellos? Petrus war sich klar. Und den Christen damals war das auch klar. Heute ist es vielleicht nicht mehr allen klar. Aber Gott will, dass sich die Christen einig sind, was zügellos heißt und was ungeziemend ist und was schamlos ist und so weiter. Das sind so Begriffe, aber Gott will, dass wir uns einig sind. Und wie werden wir uns einig? Wir müssen in die Schrift schauen. In der Schrift erfahren wir, was Zügellosigkeit heißt. Das heißt, der Zusammenhang der Schrift, wenn die Schrift nicht mehr im Zentrum steht, dann weiß man nicht mehr, was eigentlich zügellos bedeutet. Was züchtig heißt und was unzüchtig heißt. Was schamhaft ist und was schamlos ist. Das wird uns durch die Schrift gezeigt. Da müssen wir die ganze Schrift lesen und dann merken wir, Gott hat Maßstäbe. Oder was ist gut und was ist böse? Was ist eigentlich gut? Dann muss ich in die Schrift schauen. Und die in der Tat denen entflohen waren, die im Irrtum ihr Leben führten. Interessant, oder? Sie locken ungefestigte Seelen an, die in der Tat denen entflohen waren, die im Irrtum ihr Leben führten. Da waren Seelen, Menschen, die sind aber ungefestigt. Sie sind aber entflohen denen, die im Irrtum ihr Leben führen. Das heißt, sie sind gläubig geworden. Man kann hier nicht sagen, die sind nicht gläubig geworden. Das waren ungefestigte Seelen. Ungefestigt waren sie, das stimmt. Sie waren noch nicht fest im Glauben. Von Festigkeit im Glauben, das ist ja das Thema, das ist eins der großen Themen im Petrusbrief, oder? Es geht ja darum, dass die Christen nicht aus ihrer Festigkeit herausfallen. Das will ja der Apostel, deshalb schreibt er den ganzen Brief, dass die wachgerufen werden und dass sie fest werden. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Christen auch ungefestigt sein können. Und leider ist es ja oft so, dass wir ungefestigt sind. Wir können auch ungefestigt werden, ja? Man kann sich wieder unsicher werden, wenn man mit der Sünde spielt, oder? Haben viele auch erlebt. Also, diese sind entflohen denen, die im Irrtum ihr Leben führten. Sie sind raus aus der Welt, sie sind raus aus diesem falschen Leben, sie haben Christus gefunden, aber sie sind ungefestigt. Und gerade solche, sagt er, sind in Gefahr von diesen Irrlehrern wieder gepackt zu werden. Und da kommen die Irrlehrer mit Versprechungen, Vers 19, wobei sie ihnen Freiheit verheißen. Liberal, Liberalismus, frei, du musst doch frei sein, oder? Zum Unterschied von eng sein bei Christus, enge Gebundenheit an Christus. Wir sind ja beides, oder? Wenn wir Christen sind, werden wir frei und gleichzeitig gebunden. Wir sind frei vom sündigen Müssen, frei von den Sklavereien des Feindes und wir sind jetzt ganz eng bei Jesus Christus. Eine Freiheit von allem gibt's nicht. Die hat niemand. Also Freiheit von dem einen, Gebundenheit an das andere. Und die verheißen ihnen Freiheit. Aber welche Freiheit ist das, die diese Leute lehren? Ja, du musst das nicht so eng sehen. Du darfst frei sein. Lass dir nicht einen Korb umlegen, ja, sagen sie. Und auf diese Weise verführen sie aber, ja. Darfst tun und lassen, was du möchtest. Sei frei. Das ist aber eine falsche Freiheit. Es gibt auch die richtige Freiheit. Bestehen in der Freiheit, zu der Christus euch befreit hat. Ja, der Galaterbrief. Frei von der Knechtschaft des Gesetzes, das mich in die Werksgerechtigkeit hineingebracht hat. Ja. Der Christ ist frei von Werksgerechtigkeit. Ich brauche nicht diese Werksgerechtigkeit haben, die durch das Gesetz entsteht. Oder wenn man sagt, ja, wenn du das und das leistest, dann wirst du gerettet. Oder wenn du das und das tust, dann wirst du gerettet. Nein, Christus ist mein Retter und er allein. Und er hat mich befreit von dem Gesetz, aber er hat mich auch befreit von der Gesetzlosigkeit. Ja. Er hat mich befreit vom Fluch des Gesetzes und von der Werksgerechtigkeit befreit, aber er hat mich auch befreit von der Gesetzlosigkeit. Steht im Titus 2. Von der Gesetzwidrigkeit befreit. Aber diese Leute verheißen ihnen jetzt also eine Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Also es ist keine echte Freiheit, sondern es ist eine Versklaverei, in der sie selber sind. Sie sind Sklaven der Verderbnis oder des Verderbens. Sklaven ihrer eigenen Lüste letztlich. Denn von wem jemand überwältigt worden ist, diesem ist er auch als Sklave verfallen. Also wenn jemand von etwas gebunden ist, dann ist er ein Sklave davon. Wenn jemand von Sünden überwältigt wird, ist er ein Knecht davon, sagt er. Und diese Leute sind Knechte ihrer Lüste, sagt er, Knechte des Verderbens. Und dann das Resultat, Vers 20 bis 22, jetzt kommt also die Erklärung, warum diese Verführer dem Verderben entgegengehen und warum das schreckliche Resultat in Bezug auf die Verführten. Wir wollen uns die Verse anschauen, denn wenn sie, ja, wer ist hier gemeint, sie? Er spricht von Menschen, die verführt werden. Er spricht von ungefestigten Seelen. Die Irrlehrer, die falschen Lehrer, machen sich an die ungefestigten Seelen heran. Und jetzt, wir haben gelesen, sie versprechen ihnen Freiheit, also die Lehrer versprechen ihnen, den ungefestigten Seelen, Freiheit, während sie, die Lehrer, Sklaven des Verderbens sind. Und dann Vers 20, denn wenn sie, diese verführten Leute, diese ungefestigten Seelen, wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen waren, wieder aber durch diese verstrickt und dadurch überwältigt werden, ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste, denn es wäre für sie besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt hatten, sich umgewandt zu haben von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Also, den Herrn und Retter, Vers 20, wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen waren, den Herrn und Retter haben sie erkannt, das Wort erkennen haben wir ja schon mehrmals im 2. Petrusbrief begegnet, in Kapitel 1, Vers 3, Gerade durch das Erkennen des Herrn und Retters, was ist da geschehen? Vers 3 in Kapitel 1. Nachdem seine göttliche Kraft uns alle Dinge zum Leben und zur Ehrfurcht gegeben hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns rief. Sie haben Gott erkannt, und wenn man Gott erkannt hat, dann hat man göttliche Kraft bekommen und alle Dinge für das Leben bekommen. Alles ist vorhanden. Und jetzt werden, aber heißt das, wenn man alles hat, wenn man den Herrn erkannt hat, dass man nie mehr gefährdet ist? Gibt es gar keine Gefahr mehr? Ein Baby hat alles. Da kommt ein Baby auf die Welt. Es lebt. Es hat alles. Es hat Gaben. Es steckt, schlummert alles in ihm. Ist ein Baby gefährdet? Wir wissen, wie sehr Babys gefährdet sind. Und wir wissen, wie sehr Mütter bangen um die Kinder, wenn sie krank werden und so weiter. Die brauchen ganz viel Pflege, sodass das, alles, was da drin steckt und was da ist, dass das jetzt auch zum Ausdruck kommen kann. Das braucht Fleiß. Das ist uns klar, oder? Braucht Fleiß. Und wenn wir in Kapitel 1 dann gelesen haben, reichet deshalb aber, nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt, reicht in euren Glauben Tugend da und so weiter und so weiter. Dann ist ja gerade das, was der Apostel sagt. Schaut, wenn ihr jetzt alles habt in Christus, alles aus Gnade, alles geschenkt, völlig frei, wunderbar, alles vom Herrn bekommen, alle Kraft ist da, dann auf dieser Grundlage aufbauend, seid fleißig. Bitte, jetzt möchte ich was fragen. Ist das Werksgerechtigkeit? Ist das Werksgerechtigkeit, nachdem ich alles, was ich in Jesus Christus bekommen habe, aus Gnaden geschenkt bekommen habe? Und wenn jetzt der Apostel Paulus uns sagt, oder Apostel Petrus uns sagt, reichet da in eurem Glauben die Tugend und in der Tugend die Erkenntnis und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung und so weiter. Ist das Werksgerechtigkeit? Niemals. Galater Kapitel 5 und 4, Galater 3, 4, 5, da spricht er über Werksgerechtigkeit. Und da ist er scharf. Sagt, wenn ein Christ wieder in die Werksgerechtigkeit zurückfällt, was ist passiert? Ihr seid aus der Gnade gefallen, sagt er. Wenn einer sagt, dass man durch Werke gerechtfertigt wird, ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr seid weg von der Basis. Oh, da ist er scharf. Die Galater bittet er nicht um Fürbitte. Habt ihr das gemerkt? Ho. Die Galater sind selber in höchster Gefahr. Da kämpft er wie ein Löwe für die Galater. Die sind gefährdet, weil sie nämlich in Gesetzesgerechtigkeit zurück wollen, oder? Oh nein, Petrus spricht hier von einem Aufbauen auf der Basis der Gnade, wollen wir Fleiß darbringen. Und gerade das tun wir. Und jetzt hier aber wieder zurück, Kapitel 2, Vers 20. Denn wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen waren, das heißt, sie haben den Herrn erkannt, sie haben den Retter, Jesus Christus, erkannt, sie haben nicht nur ein bisschen was gehört von ihm, Jesus gibt es auch noch, nein, sie haben ihn erkannt. Das ist ein Begriff im Neuen Testament. Gott erkennen ist ein Begriff, der verwendet wird für die Heilswende. Gott erkennen das ist was Besonderes. Adam erkannte Eva. Das heißt, Adam machte eine ganz tiefe Erfahrung mit Eva. Und wenn Gott uns erkennt, beziehungsweise wir Gott erkennen, dann heißt das, hier geschieht neues Leben. Als ihr Gott erkanntet, ja vielmehr, als ihr von Gott erkannt wurdet, Galater 4, Vers 9, glaube ich, oder so, da sagt er das. Als ihr von Gott erkannt wurdet, ein Bruder sagt, ja, als der Herr Jesus mich gefunden hat, oder? Ja, als ich den Herrn Jesus finden durfte, als ich ihn gefunden habe, habe ich ihn erkannt. Und er hat mich erkannt. Und das ist es hier, diese Seelen, ja, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen waren. Bitte, die sind nicht geblieben in den Befleckungen der Welt. Sie sind raus, sie sind entflohen von den Befleckungen der Welt. Das heißt, Kapitel 1, Vers 4 haben wir schon davon gesprochen. Kapitel 1, Vers 4, durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese Anteilhaber an der göttlichen Natur würdet, nachdem ihr der Verdorbenheit entflohen wart, die in der Welt ist durch die Lust. Gerade das waren ja die Christen, an die der Apostel Petrus hier schreibt. Er schreibt hier nicht von irgendwelchen Leuten, die mal so ein bisschen was vom Christentum geschmeckt haben und dann sind sie halt, aber sie sind nie wirklich Christen geworden. Oh nein, dann wäre dieser Brief ja eigentlich ganz belanglos. Was soll denn dieser Brief wichtig sein für die Christen, an die er schreibt? Das betrifft sie ja nicht. Doch, das betrifft sie. Denn sie sind auch solche, die den Herrn erkannt haben und die den Befleckungen der Welt entflohen sind. Also das ist ein Ausdruck für echte Bekehrung und für echtes neues, für die echte Heilswende, neues Leben. Und dann wieder durch diese verstrickt und dadurch überwältigt werden. Also wenn sie einerseits entflohen waren, wieder aber durch diese verstrickt, durch diese Befleckungen der Welt, verstrickt wurden und dadurch überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre besser für sie, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als nachdem sie ihn erkannt hatten, sich wieder umgewandt zu haben von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Besser das Heil nicht erkannt zu haben, als das Heil erkannt zu haben und dann sich wieder in den furchtbaren Schmutz der Sünde hineinbegeben zu haben. Warum besser? Weil jetzt eine Gefahr der Verstockung ist, nachdem man schon so viel erkannt hat. Jetzt ist eine Gefahr der Verstockung vorhanden. Eine Gefahr eines Gerichtes, schrecklichen Gerichtes, das auf sie wartet. Das Gebot ist den Heiligen übergeben worden, übrigens. Den Heiligen ist das Gebot übergeben worden. Denn nicht irgendwelchen Mitläufern. Es geht hier nicht um Mitläufer. Es geht um solche, die wirklich das Gebot des Herrn Jesus bekommen haben. Wir haben in Kapitel 3, wird er dann davon sprechen, von diesem Gebot des Herrn, auf das sollen sie achten. Kapitel 3, Vers 2, dass ihr gedenkt der Worte, der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes. Und dieses Gebot ist ihnen übergeben worden, das Wort Jesu Christi, als sie zum Herrn kamen, oder? Hier geht es also um Abgefallene, um Zurückgefallene. Ich weiß um die Diskussionen. Ich weiß, ich habe das selber miterlebt, um die Diskussionen in dieser Frage. Ich weiß, ich habe 10 Jahre lang gerungen. 10 Jahre, Geschwister, habe ich in dieser Frage gerungen. Wie ist das jetzt mit dem Gläubigen? Kann jetzt ein Gläubiger wieder zurück oder nicht? Und es waren keine schönen Jahre, weil ich sehr, sehr liebe Geschwister hatte und habe immer noch und Kontakt habe, die jetzt eine andere Auffassung haben. Das ist aber auch kein Problem für mich, überhaupt kein Problem für mich. Aber wir wollen doch den Text stehen lassen und den Text sagen lassen, was der Text sagt. Ja? Das ist überhaupt kein Problem, wenn es Geschwister gibt, die etwas eine andere Auffassung haben. Aber ich denke, wir wollen ja alle wirklich vom Text heraus versuchen, das herauszulesen, was da steht. Also es scheint, dass es sich um Wiedergeborene handelt. Sie waren vom Schmutz gereinigt, also den Befleckungen der Welt entflohen. Sie hatten den Herrn Jesus als Herrn und Retter erkannt. Übrigens, das Wort hier heißt Epignosis, also genaue Erkenntnis. Es ist hier nicht das Wort Gnosis, kennen, sondern erkennen, eine besondere Erkenntnis. Es ist hier ein kleines Vorwort im Griechischen noch dabei. Also es ist nicht, dass man ein bisschen was gehört hat von Jesus, sondern man hat ihn gut erkannt. Drittens, sie waren entflohen durch das Erkennen des Herrn, den Befleckungen der Welt. Also nochmal, erstens, sie waren vom Schmutz gereinigt. Sie waren also von den Befleckungen der Welt frei geworden, oder? Zweitens, sie hatten den Herrn Jesus als Herrn und Retter erkannt, und zwar genau erkannt. Drittens, sie waren entflohen durch dieses Erkennen den Befleckungen der Welt. Also entflohen, der Begriff entflohen deutet darauf, dass sie wirklich herausgegangen sind. Sie waren nicht mehr Teil dieser Welt. Viertens, sie hatten den Weg der Gerechtigkeit genau erkannt. Das habe ich jetzt noch gar nicht betont. In Vers 21 steht das. Er sagt, es wäre für sie besser, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt. Und für das Wort erkannt steht wieder das Wort Epignosis, das heißt genau erkannt. Sie haben den Weg der Gerechtigkeit sehr gut kennengelernt. Also auch hier deutet darauf hin, dass sie wirklich die Gerechtigkeit, das heißt den Gerechtigkeitsweg in Jesus Christus, wirklich erkannt haben. Sie sind wirklich dort dabei gewesen. Jesus Christus ist der Weg, Gerechtigkeitsweg. Den haben sie erkannt. Und fünftens, ihnen war das heilige Gebot übergeben. Das heilige Gebot, das ist die Glaubenslehre. Judas heißt es, Judas Kapitel 1, Vers 3 heißt es, zu ringen für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben ist. Und mit dem Glaubensgut ist auch das Gebot gemeint, das der Herr Jesus hier ihnen übergeben hat. Und dann heißt es weiter, es ist bei ihnen eingetroffen die wahre Bildrede, also dieses Bild, der Hund, der sich umwandte zu dem, dass er selbst ausgespien hat, oder zu seinem eigenen Gespei. Ja, der Hund hat sich umgewandt zu dem eigenen Gespei. Das heißt, das ist etwas nicht Schönes, oder? Wenn der Hund erbricht und dann das wieder frisst. Ja? Aber das liegt in der Natur des Hundes. Ja? Und dass er so etwas tut. Ja? Die Hunde sind übrigens unreine Tiere bei den Juden. Und im Alten Testament, ja. Die Sau, also das weibliche Schwein, die sich wusch, um sich dann wieder im Schlamm zu wälzen. Ja, das liegt in der Natur dieser Dinge. Und was bedeuten diese Bilder? Umkehr zum Schlimmeren, oder? Einmal gewaschen, aber dann wieder zurück. Der Vergleichspunkt liegt in dem, was sie getan haben. Liegt in erster Linie in dem Tun dieser Dinge, das, was sie getan haben. Also vorher hat er, der Hund hat vorher was Schlechtes gefressen, oder? Und dann hat er sich abgewandt, hat das Ganze wieder ausgespien, ja? Wunderbar, oder? Dass er das Schlechte wieder draußen hat. Und dann, was macht er dann? Dann nimmt er das Schlechte wieder ein, in sich. Das Bild ist so, hier, als ob jemand kommt also zum Herrn, wendet sich ab von dem Bösen, von dem Schmutz, ja, und dann schlussendlich nimmt er alles wieder auf. Nun ist es noch schlimmer, oder? Die Sau, die war schmutzig, bekommt ein Bad, alles sauber, wunderbar, ja, und dann wälzt sie sich wieder im Schlamm. Nur das soll hier gezeigt werden. Sie waren also wirklich, haben sich umgekehrt, ja, bekehrt. Sie waren Bekehrte, haben sich dann wieder zum Leben in der Sünde umgewandt. Haben sich dann wieder zurückgewandt zum Leben in der Sünde. Es liegt, das ist demütigend, oder, dass der Petrus hier das Bild vom Hund und vom Schwein hier anwendet auf die Christen. Aber diese Bilder vom Hund und Schwein zeigen etwas Naturhaftes. Und bitte sind wir ganz ehrlich, wie ist es mit unserem Fleisch? Ist es so, dass bei der Bekehrung das Fleisch umgewandelt wird? Wird das Fleisch umgewandelt bei der Bekehrung? Nein, das Fleisch bleibt Fleisch. Und das ist unser, wir tragen etwas in uns, Geschwister, auch nach der Wiedergeburt haben wir zwei Naturen. Vorher sind wir nur fleischliche Natur, ja. Aber dann kommt der Herr Jesus in unser Leben, dann haben wir zwei Naturen. Wir haben Jesus Christus einerseits, aber wir haben dennoch noch die fleischliche Natur. Deshalb haben wir ja die Probleme. Deshalb haben wir ja die Kämpfe. Deshalb sind wir immer noch für Versuchung, wir können immer noch versucht werden, ja. Wir sind anfällig für Versuchung. Und deshalb schreibt er diesen Brief, sonst bräuchte er den Brief nicht schreiben. Wenn die Irrlehrer keine Gefahr sind für Christen, warum der ganze Brief des Petrus? Petrus, spar dir das Kapitel. Schreib was Schönes. Petrus weiß, er muss diese schwierige Botschaft den Christen schreiben, weil es den Christen gilt. Es ist demütigend hier, dass er dieses Bild hier so verwendet, aber es betont hier das Fleisch, die Natur des Fleisches. Ja? Unsere fleischliche Natur. Einerseits, ja, wir bekehren uns zu Christus, wir tun das alles weg und wir speien das Böse aus sozusagen. Und würden wir jetzt wieder nach dem Fleisch reagieren, das Fleisch würde das wieder alles aufnehmen. Und er sagt, diese ungefestigten Seelen, die tun das. Und sie sind verführt worden von Irrlehrern, von falschen Lehrern, sodass sie das wieder getan haben. Das Fleisch bleibt unrein, auch wenn es wiedergeboren ist, genauso wie ein Hund unrein bleibt, auch nachdem er das ausgespien hat, und das Schwein unrein bleibt, auch wenn es gewaschen ist. Die Wesensnatur dieser Tiere spielt also schon eine Rolle. Es steckt in der Natur von Hund und Schwein, dass sie so handeln. Ja, nun, das soll uns jetzt nicht verwundern, dass der Petrus solche Bilder verwendet. Natürlich hätten wir gerne, er würde jetzt ein anderes Bild verwenden, aber er verwendet es, um dieses Fleisch zu betonen, oder das fleischliche Wesen. In der Bibel gibt es das, dass solche unreinen, dass solche Bilder einmal so verwendet werden und einmal so. Wie ist das mit dem Löwen? Einmal ist der Löwe der Satan, oder? 1. Petrus 5. Und dann, in Offenbarung, ist der Löwe der Herr Jesus. Ja, was jetzt? Einmal so, einmal verwendet ihn so, den Löwen, und einmal verwendet ihn so, den Löwen. Oder die Schlange. Einmal ist die Schlange der Satan, und einmal ist die Schlange der Herr Jesus, der am Kreuz erhöht wird, oder? Für uns zur Sünde gemacht. Will immer was Besonderes ausgesagt werden. Also jetzt nach allem vielen, vielen jahrzehntelangen Nachdenken über diese Bibelstelle unter anderem, komme ich zu diesem Schluss, dass der Petrus sehr wohl hier von Christen spricht, die verführt wurden, nicht von Mitläufern, die verführt wurden. Ja. Das gibt natürlich dem Brief eine ganz besondere Schärfe. Man kann hier 5 Stufen des Abfalls erkennen. Er spricht davon, sie haben den geraden Weg verlassen, in Vers 15. Sie haben den geraden Weg verlassen. Sie sind irregeführt worden oder haben sich irreführen lassen, auch in Vers 15. Nachdem sie den geraden Weg verlassen haben, wurden sie irregeführt oder verlockt, ja, haben sich verlocken lassen. Das nächste ist dann, in Vers 20, verstrickt werden oder sich verstricken lassen durch die Befleckungen der Welt. Im Erkennen des Herrn und Retters und sie wurden durch diese Befleckungen verstrickt und überwältigt. Und dann in Vers 21, sich abwenden von der Wahrheit, sich abwenden vom Wort Gottes. Sie haben sich umgewandt vom heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Und zum Schluss das Ausgespiene wieder zu sich nehmen. Das sind so Ausdrücke. Und Es scheint hier von 5 solchen 5 Schritten zu sprechen. Ich glaube nicht, dass er jetzt das systematisch so darlegen wollte, aber von diesen 5 Dingen spricht er. Also den geraden Weg verlassen, irregeführt werden, verstrickt werden, sich abwenden von der Wahrheit und das Ausgespielte wieder zu sich nehmen. Nun, ich weiß es, dass es so etwas, dass jemand ganz sich abwendet von Christus, dazu braucht es schon einiges. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist das Ende eines langen Weges, das ist klar. Aber dass die Gefahr da ist, dass der Petrus von dieser Gefahr spricht, das wollen wir ihm nicht wegnehmen. Wir wollen nicht das Wort jetzt verändern. Wir wollen es so stehen lassen, wie es hier steht. Also ja, aber das würde ja dann bedeuten, dass ein Christ verloren gehen kann. Kann dann ein Christ verloren gehen? Und das ist ja diese Streitfrage unter Christen, unter bibeltreuen Christen oft. Ja? Und ich sage nein, ein Christ kann nicht verloren gehen. Nein, ein Christ kann aber zu einem Nichtchristen werden und ein Nichtchrist kann verloren gehen. Das ist ein Unterschied, sehr wohl ein Unterschied. Ein Christ als Christ kann nicht verloren gehen. Niemand geht als Christ verloren. Christen gehen alle in den Himmel. Aber man kann von einem Christen zu einem Nichtchristen werden. Nur Nichtchristen können verloren gehen. Ja? Man kann sich also so von Jesus Christus wieder abwenden, dass man ein Nichtchrist würde. Aber ich weiß nicht, wann das ist, wann das geschieht. Aber die Tatsache ist, dass der Apostel Petrus davon spricht, scheint an dieser Stelle schon so zu sein. Ja, wer ist ein Christ? Ein Christ ist einer, der sich auf Christus verlässt. Und solange sich jemand auf Christus verlässt, ist er sicher. Er kann nicht verloren gehen, Geschwister. Ein Christ ist jemand, der sich auf Christus verlässt, und jemand, der sich auf Christus verlässt, kann nicht verloren gehen. Das geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Nur dann würde jemand, ein Christ, aufhören, Christ zu sein. Das heißt, würde er sich nicht mehr auf Christus verlassen, wie die Galater in Gefahr waren. Oh, da wird Paulus scharf. Da wird er scharf und sagt, wenn so hier einer kommt und so eine Lehre bringt, der sei verflucht, wenn euch jemand eine Lehre bringt, die euch von Christus wegführt, oder? Nicht mehr nach dem Evangelium der Gnade, sondern nach Gesetz. Verlässt er sich nicht mehr auf Christus allein, so ist er kein Christ mehr. Ich habe gestern mit einem Bruder über Hymenäus gesprochen. Hymenäus ist ein Beispiel. Hymenäus ist ein Beispiel von so einem Irrlehrer. 1. Timotheus 1. Vielleicht gehe ich doch noch kurz darauf ein. Weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich klar wird. 1. Timotheus 1, ich möchte das kurz zeigen. Dort ist die Rede von Timotheus. Paulus schreibt einen Brief an Timotheus und er spricht zu ihm von dem Auftrag des Timotheus in Vers 18. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus. Also, Kapitel 1, Vers 18. Diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus, gemäß den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du in ihnen den edlen Kampf kämpfen möchtest, Glauben haben und ein gutes Gewissen. Dem Apostel Paulus liegt es daran, dass Timotheus den guten Kampf kämpft. Ja, er ist ja ein Mitarbeiter des Paulus und er soll den guten Kampf kämpfen. Er soll Glauben haben und ein gutes Gewissen. Ja, also, welches gute Gewissen ist hier gemeint? Das ist das gute Gewissen des Timotheus. Das hat man durch den Glauben an Jesus Christus und man soll es auch bewahren. Ein gutes Gewissen bewahrt man sich dadurch, dass man, wenn Sünde da ist, dann wollen wir Sünde sofort bekennen und uns reinigen lassen von Jesus Christus. Und Timotheus soll das also weiterhin tun. Dieses gute Gewissen, das er also durch Christus bekommen hat, das soll er auch bewahren. Und dann heißt es, dass du Glauben haben und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich stießen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Dieses gute Gewissen haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Das heißt, sie haben den Glauben gelassen und das gute Gewissen, sie haben das nicht gepflegt. Das heißt, sie haben das gute Gewissen, das sie hatten, haben sie nicht bewahrt. Wenn dann einmal Sünde kam, oder, dann haben sie sich daran die Sünde gewöhnt und haben dann das gute Gewissen nicht bewahrt, haben dann ein schlechtes Gewissen bekommen und dann haben sie letztlich das gute Gewissen von sich gestoßen und schlussendlich ging das noch weiter. Ja, und dann haben sie am Glauben Schiffbruch erlitten. Das heißt, sie haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Sie sind also unterwegs wie ein Schiff im Glauben. Ja, und dann ist das Schiff untergegangen. Das heißt, sie haben den Glauben verlassen. Unter denen Hymenäus ist, auch Alexander, die ich dem Satan übergab, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Hymenäus war einer von denen. Er war ganz klar gläubig. Er war auf diesem Glaubensschiff und er hatte ein gutes Gewissen. Auch Alexander. Und deshalb hat ja auch der Apostel Paulus sie dem Satan übergeben, zur Zucht, dass sie unterwiesen würden, nicht zu lästern. Und im zweiten Brief, in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 18, lesen wir noch einmal von Hymenäus, Vers 17, 2. Timotheus 2, Vers 17, dort heißt es, ihr Wort wird um sich fressen wie eine krebsartige Krankheit, von ihnen ist Hymenäus und Philetus, auch Philetus, welche von der Wahrheit und auf diese Weise vom Ziel abirrten und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und sie bringen den Glauben etlicher zum Umsturz. Sie zerstören den Glauben etlicher. Hier ist also Hymenäus wieder Und was wird von ihm gesagt? Er ist von der Wahrheit abgeirrt. Und auf diese Weise ist er vom Ziel abgeirrt. Das griechische Wort heißt vom Ziel abirren. Also er ist von der Wahrheit und auf diese Weise vom Ziel abgeirrt und sagt, die Auferstehung sei schon geschehen. Also er ist ein Irrlehrer geworden. Und sie bringen den Glauben etlicher zum Umsturz. Nicht nur, dass sie selber also diesen Weg jetzt gegangen sind, sondern sie bringen jetzt andere auch noch vom Glauben ab. Das ist eine ernste Sache. Hymenäus hat ja ein gutes Gewissen. Jetzt ist er einer, der den Glauben anderer zum Umsturz bringt. Also nur so viel wollte ich nur zeigen. Es scheint also schon so zu sein, dass grundsätzlich diese Möglichkeit vorhanden ist. Das hat gar nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. Im Gegenteil, gerade gegen die Werksgerechtigkeit ist der Apostel Petrus und auch Paulus sehr scharf vorgegangen. Ja, aber dann kommt die nächste Frage, ja, ist dann unser Heil ungewiss? Ist dann unser Heil ungewiss? Keineswegs. Der Name des Herrn ist ein fester, ein starker Turm und der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Wo bin ich in Sicherheit? In Christus. Christus ist meine Burg. Christus ist mein Turm. Dort bin ich in Sicherheit und nichts und gar nichts kann mich aus der Hand von Jesus Christus reißen. Nichts. Der Vater, ich und der Vater sind eins, sagte Herr Jesus, sind zwei Hände und niemand kann mich aus dieser Hand reißen. Das ist eine endgültige Sicherheit. Und da darf ich mich freuen in der Sicherheit in Christus. Nur wenn ich aus der Burg herausgehen würde, wäre ich in Unsicherheit. Aber in der Burg bin ich in Sicherheit. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Ja? In Jesus Christus. Gibt keinen sicheren Platz als dort bei ihm. Gerade deshalb, weil wir uns ja auf Jesus Christus verlassen, gerade deshalb wird er uns bewahren. Was ist die Bedingung, dass man gerettet wird? Was ist die Bedingung? Was ist die Bedingung, dass man gerettet wird? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn. Und bitte, was heißt Glauben? Glauben heißt sich verlassen auf Christus. Das heißt, es gibt nur eine Sache, die ich zu tun habe. Das ist das Vertrauen auf Christus. Und das ist wirklich Heilsgewissheit. Also dann habe ich Heilsgewissheit. Wenn ich weiß, ich verlasse mich auf Jesus Christus allein. Das ist Heilsgewissheit. Heilssicherheit sogar. Das ist Heilssicherheit. Sind dazu Fragen? Jetzt habe ich ein heißes Eisen angerührt. Ich weiß es. Bitte fallt nicht über mich her. Seid sehr geduldig mit mir. Ich bin auch nur unterwegs und ich bin gerne bereit, meine Meinung zu ändern. Gerne, wirklich. Das meine ich nicht als Schönrednerei, gar nicht. Ich meine das von ganzem Herzen. Ich habe lange genug gekämpft und ich weiß, wie schwer diese Sache ist. Aber ich bin sofort bereit, mich zu ändern, wenn ich merke, von der Schrift her, die Schrift sagt ganz was anderes. Ja. Jetzt, also die eine Frage, die war, waren diese Irrlehrer wiedergeborene Christen gewesen? Das ist schwer zu sagen, aber es scheint so, als ob sie Christen gewesen waren. Sicher ist, dass die sie verführt haben, die waren wiedergeborene Christen gewesen, von denen er hier schreibt in den Versen 20 bis 22, was ich zum Schluss gelesen habe, oder? Also, ob jeder Irrlehrer ein wiedergeborener Christ gewesen ist, das können wir gar nicht sagen. Also von daher können wir diese Frage jetzt gar nicht mit Sicherheit beantworten. Das wissen wir nicht. Aber die verführt werden und die, an die Irrlehrer herankommen, die sind wirklich gefährdet. Irrlehre ist eine echte Gefahr, nicht eine so, ja, ich sage Ihnen einfach die Gefahr, aber in Wirklichkeit kann Ihnen ohnehin nichts passieren. So hat Petrus den Brief nicht geschrieben. Er hat nicht geschrieben, liebe Christen in Pontus und Galatien, ich möchte euch warnen vor den Irrlehrern, aber zum Glück seid ihr ja wiedergeboren und die wiedergeboren sind, können ohnehin nicht verloren gehen und können ohnehin nicht verführt werden. Verloren gehen können sie auch nicht, oder? Erst wenn sie Christen, nicht Christen geworden sind. Aber dann kann er sagt nicht, ihr könnt ohnehin nicht Christen werden, aber ich schreibe es euch trotzdem. Nein, dieser Brief trägt eine ganz große Schärfe. Dieser Brief ist ein echtes Anliegen des Apostels und er schreibt ihm, dass sie gefestigt werden und damit sie nicht aus der Festigkeit fallen. Damit schließe ich Kapitel 3, Vers 17 im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief. Was sagte er? Ihr also Geliebte, da ihr im Voraus Kenntnis besitzt, hütet euch stets, damit ihr nicht durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt werdet und aus der eigenen Festigkeit fallet. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, dass sie fallen, oder? Dass sie aus der Festigkeit herausfallen. Und wenn sie aus der Festigkeit herausfallen können, dann könnten sie auch mit fortgerissen werden. Mit ihnen, mit diesen Irrlehrern. Und deshalb nehmen wir uns das zu Herzen und schützen uns umso mehr bei Christus. Also wir bewahren uns, indem wir zu Christus fliehen. Ja. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe bei diesen Dingen. Wenn du das tust, wirst du dich selbst bewahren und retten und die, die dich hören. Das wollen wir tun. Ja, dann möchte ich hier schließen. Oder es sei noch, es sei denn, wir hätten noch, sind noch Fragen da. Ist noch jemand, der eine Frage hat jetzt dazu? Danke für das Beispiel. Es ist so, dass wir, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen aus dem natürlichen Leben, ja, zum Beispiel das Beispiel Vater und Sohn, ja, das Sie gebracht haben. Wenn wir ein Beispiel nehmen aus dem natürlichen Leben, dann müssen wir also, bleiben wir beim natürlichen Leben. Ja. Es gibt nur einen Weg, dass ein Vater seinen Sohn verliert. Und wir bleiben beim natürlichen Leben. Das heißt, wir sprechen vom natürlichen, wir nehmen ein Beispiel aus dem natürlichen Leben und wir bleiben im natürlichen Leben. Ja? Es gibt nur einen Weg, dass ein Vater seinen Sohn verliert. Das ist schrecklich, aber leider ist es ist möglich, dass ein Vater seinen Sohn verliert, oder? Das ist dann, wenn der Sohn sich umbringt. Wenn der Sohn sich das Leben nimmt, dann muss der Vater sagen, ich hatte mal einen Sohn. Das ist furchtbar, aber es gibt es leider. Es gibt leider, diesen Fall gibt es. Das dürfen wir nicht leugnen. Und auch im geistlichen Bereich, das wäre das Schrecklichste, aber es ist leider möglich, ja, dass diese geistliche Selbstmord sozusagen. Aber, ja, mal nur so weit. Gut, dann wollen wir aufstehen zum Gebet. Wir wollen vielleicht noch einige beten mit uns.